Wenn die von der Natur bestellten Wildtiere wie Wiesent, Rotwild, Reh unsere Holzplantagen renaturieren wollen, also nur das erledigen wollen, was die Schafe und Schnucken in der Heide erledigen, dann ist das gleich ein Verbissschaden, dann ist Alarm. Wir korrigieren das argumentativ dann mit der Tötung der Tiere. Das finde ich eigentlich ganz schön heftig. Also ich habe kein Problem mit den Schafen und den Schnucken und der Heidelandschaft. Aber es ist künstlich. Es ist tatsächlich nicht von der Natur geschaffen. Wenn die Natur agieren will, dann wird erschossen.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und hallo Matthias.
Ja, hi Sabine und ganz liebe Grüße an euch da draußen.
Wenn wir über den Wolf sprechen, dann vergessen wir manchmal, welche große und wichtige Rolle er für die Vielfalt der Natur, also für die Biodiversität spielt.
Ja, und mit der Rückkehr der Prädatoren müssen wir unseren Blick für diese Themen nochmal neu schärfen und unsere Erwartungen an das, was wir Natur nennen, anpassen.
Unser Gast heute wird uns mit seinen Bildern die Natur ins Wohnzimmer bringen. Über seine Erlebnisse, seine Beobachtungen und seine Recherchen berichtet er sehr erfolgreich und regelmäßig auf seinem Blog www.naturdigitalonline. Und natürlich hat er immer auch unsere wilden Wölfe im Blick. Herzlich willkommen, Guido Meyer.
Moin, Guido.
Ja, herzlichen Dank euch beiden, euch für die Einladung. Richtig, richtig super, finde ich großartig. Bin stolz darauf, dabei sein zu dürfen. Matthias, wir kennen uns ein bisschen.
Ja.
Schon aus vergangenen Tagen.
Kennt ihr euch persönlich?
Ja.
Wir kennen uns persönlich.
Ja, okay.
Zum Tag des Wolfs haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Aber schon vor ein paar Jahren, oder?
Und jetzt
letztes
nicht dieses
Jahr.
Jahr.
Vom Jahr.
Genau. Okay. Und das war dann sofort.
Bei einem gemeinsamen Freund, ja.
Ihr habt gemeinsame Interessen, gemeinsame Freunde und heute einen gemeinsamen Podcast.
So sieht's aus.
Mindestens hier gibt es tatsächlich absolute Gemeinsamkeiten und auch in vielen Betrachtungsweisen. Und so lernt man sich kennen. Ne? Ich glaube, so war das.
Genau, die Leidenschaft für die Natur, für den Wolf.
Guido, wir nehmen uns heute einen Beitrag von dir vor aus dem Mai dieses Jahres mit dem Titel Biodiversität und Kulturlandschaft. Wie passt denn beides zusammen? Und kurz zum Verständnis, was haben Biodiversität und Ökosystem miteinander zu tun? Ich weiß, klingt jetzt sperrig, ist viel, musst du aber mal ein bisschen erläutern, damit wir wissen, wie wir jetzt eintauchen in das Thema.
Biodiversität ist die Vielfalt der Ökosysteme. Das heißt, Küsten, Berge, Flachlandschaften mit den Sümpfen, Mooren, Wälder, innerhalb der Wälder dann die Lichtung, die Wiesen, Bachläufe, Teichlandschaften. Das ist Biodiversität. Alles verschiedene Ökosysteme bestehend aus bestimmten Pflanzen und damit bestimmten Tieren. Zum Beispiel den jeweiligen Amphibien, Insekten. Bestimmte Schmetterlinge kommen nur zu bestimmten Blumen. Je mehr Pflanzen und Tiere, desto größer die Artenvielfalt.
Ah, okay.
Das muss man verstanden haben. Desto stabiler ist auch ein solches Ökosystem gegen schadhafte Einflüsse. Das krasse Gegenteil übrigens ist die typische, das noch kurz am Rande, die typische Fichtenholzplantage. Borkenkäfer kommen mit. Die meisten seiner über 300 Fressfeinde eben nicht. Mhm. Er ist dann extrem bevorteilt, quasi im Schlaraffenland. Mhm. Die Schuldigen dafür, die Holzwirtschaft, nennt das dann eine Plage. So kann man wunderbar von sich ablenken. Maximaler Ertrag aus diesen Plantagen ist eben wichtiger.
Ich finde das ja auch immer irgendwie so schlimm, dass man immer irgendwie versucht, die Schuld auf andere abzuwälzen. Und das sind ja dann meistens eben die Tiere. Dabei ist es halt oft so, dass wir halt einfach das Problem sind. Ne? Das muss man einfach mal ganz klar so sagen.
Du hast das schon öfter bemängelt, Matthias, dass immer, wenn der Mensch seine Hände im Spiel hat, dass es dann alles schief geht in der Natur.
Ja, ne? Es ist so. Und ich finde es halt auch absolut immer, absurd,
Matthias, ne? Genau.
dass ausgerechnet wir, die fürs größte Artensterben der Geschichte verantwortlich sind, irgendwie auch nur denken, dass wir irgendwie einen positiven Einfluss auf die Natur haben könnten mit unserem Management und was weiß ich nicht. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, das muss ich ganz kurz sagen. Also wenn ich so Management höre, da wird mir sowieso immer gleich ganz übel. Weil die Natur managen zu wollen und so. Also ich finde das erstmal total anmaßend, überheblich, aber halt auch typisch menschlich. Ne?
Artenreichtum wird in ganzer Tier- und Pflanzenwelt gemessen. Also auch die vielen, die wir kaum zur Kenntnis nehmen als Besucher der Wälder. Wir steuern damit ins größte menschengemachte Artensterben. Wie der Matthias es eingangs sagte. Mit rasender Geschwindigkeit, unfassbare Zahlen aus meinen Recherchen habe ich da aufdecken können. 40% aller noch lebenden Arten sind bestandsgefährdet. 42% der Vögel, 71% der Reptilien, die Hälfte aller Amphibien, die Biomasse der Insekten, und das finde ich also ganz, ganz wahnsinnig, ist um dramatische 75% zurückgegangen.
Wahnsinn.
Auch sind 30% der Pflanzen im Bestand gefährdet. Viele schon ausgestorben. Wir brauchen unbedingt Biodiversität, wir brauchen Artenvielfalt. Und nur so lässt sich diese schreckliche Entwicklung aufhalten.
Wir erleben ja heute die Rückkehr vieler Tiere, die wir als Kinder, also das geht vor allen Dingen jetzt an Guido und mich, unsere Generation, nur aus Wildparks kannten. Wiesent, Elch, aber auch Luchs, Schakal und natürlich der Wolf. Was ist denn heute anders als noch vor 40, 50 Jahren, Guido?
Warum kommen die Tiere zurück? Das sind alles ehemals jagdlich ausgerottete Tierarten. Sie gehören aber hierher. Die Umweltkapazität, also die Bedingungen, Klima, Nahrung und so weiter, lassen das zu. Andere Länder, wie die vielen ehemaligen Ostblockstaaten, haben eine ganz andere Einstellung zur Natur, reden nicht mal von Kulturlandschaft.
Ja.
Hatten viele dieser Tiere nie ausgerottet. Während wir ja schon Angst vor einem einzigen Spitzenprädator haben, erlauben sich diese Staaten weit mehr. Mhm. Wölfe, aber eben auch Bären in großer Kopfzahl. Staaten wie Indien, habe ich zum Beispiel recherchiert, haben sogar noch den Tiger, trotz wesentlich größerer Menschendichte als in Deutschland.
Mhm.
So, warum sind die Tiere tatsächlich zurück? Das ist eigentlich ganz einfach. Das Schengener Abkommen hat dafür gesorgt, also der Fall der Grenzen.
Mhm.
Das ist der einzige Grund. Also es sind nicht irgendwelche Missionare, es sind nicht irgendwelche Aktionen gewesen. Nein, es sind die Tiere einfach über den natürlichen Kreislauf, über die Ausbreitung wieder zurückgekommen. Das ist eigentlich der einfache, profane Grund. Und ich möchte wetten, sobald die Zahl nur ein bisschen größer ist, zum Beispiel der Elche, dann ist die Schrei nach Jagd und Dezimierung wieder ganz, ganz groß.
Ja, also ich will hier mal ganz kurz reingrätschen, weil du ja gesagt hast, dass die Ostblockstaaten zum Beispiel einen ganz anderen Umgang mit der Natur haben. Also ich finde ja, in Deutschland ist es ganz besonders ausgeprägt, dass man irgendwie... Naja, also dass die Menschen sich so herausgelöst haben aus der Natur, dass sie denken, Natur ist irgendwie sowas Abstraktes irgendwie, ne? Also irgendwie da, wo ich halt joggen gehen kann und da, wo ich mit meinen Kindern spazieren gehe, aber sie sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, dass wir ja einfach auch nur ein Teil der Natur sind und im Endeffekt natürlich die Natur auch das Wohnzimmer ist von Tieren oder so. Ich finde das immer total verrückt, wenn die Leute gehen in den Wald und sagen, oh Gott, da war ein Wildschwein. Und du denkst so, ja mein Gott, das soll vorkommen im Wald, ne? Also, ich denke so, also... Die haben überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür da, irgendwie für die Natur, und sie empfinden alles sofort als Gefahr. Also
natürlich.
Wie als hätte jedes Tier nur denn die Aufgabe, ihnen nach dem Leben zu trachten und sowas. Mir denke so, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kommt es eben dadurch, dass wir so schlecht mit Tieren umgehen, denken wir, die wollen sich permanent an uns rächen oder so.
Ich glaube einfach, dass wir den Bezug zur Natur verloren haben.
Ja, total, total.
Ja, ich glaube, dass wir einfach verlernt haben zu akzeptieren, es gibt Schlangen, es gibt Spinnen, es gibt Füchse im Garten bei uns. Wenn ein Fuchs im Garten hier auftaucht, dann ist sofort Alarm. Wir haben einfach, den Bezug zur Natur, den haben wir nicht mehr, meisten von uns.
Das ist so. Aber das Verrückte ist ja eben, dass sie alle im Grün wohnen wollen. Jeder möchte irgendwie im Grün wohnen und am Waldesrand und so, aber ja.
Im Parkgrün wollen die alle wohnen. Im
ja, genau.
Aber das ohne Mücken und Zecken.
Genau. Ohne Mücken und Zecken und mit dem Schottervorgarten am liebsten.
Genau, und das finde ich halt echt so traurig, ne?
Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, was ihr beide da gerade sagt. Das ist auch ein Teil meines nächsten Beitrages, den ich gerade zusammenschreibe. Das ist tatsächlich so. Auch die Jagd, die sieht es ja noch ganz anders. Und so wird es uns ja auch tausendfach rübergebracht. Solche schönen Geschöpfe wie der Wolf beispielsweise, die müssen sogar Angst haben vor uns. Nein, das ist Bullshit. Das müssen sie nicht. Und das haben sie auch nicht. Eine Scheu, eine Fluchtdistanz hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Aber wir erwarten das. Und gerade die sich da bewaffnen, erwarten das.
Ja, was ich also zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist eben wirklich, wenn man eben einfach mal in Gebieten das Wild beobachtet, wo entweder eben überhaupt nicht gejagt wird oder eben sehr wenig, ne, dann ist das Verhalten oftmals ganz anders. Das, was wir eigentlich, also weil Guido es jetzt gerade so gesagt hat, das, was wir als irgendwie normal empfinden, dass immer alles abhaut sofort, das ist ja eigentlich kein normales Verhalten. So, ne? Also
ganz
eine gewisse Fluchtdistanz ist natürlich schon immer da irgendwie, aber dass sobald irgendwas nach Mensch aussieht, alles flüchtet, das ist ja nicht normal. So, ne? Und auch zum Beispiel, dass Wildschweine zum Beispiel nachtaktiv sind, ist eigentlich auch nicht normal. Das wissen viele Leute nicht, dass Wildschweine eigentlich tagaktiv sind. Ne? Sie sind nachtaktiv, weil sie permanent abgeknallt werden und beschossen werden. Deswegen haben sie sich einfach angepasst. So, ne? Aber normal ist das ja eigentlich nicht. Ne?
Du hast eben einen Begriff genannt, der ist ganz wesentlich. Soweit bin ich in der Recherche. Der nennt sich Fluchtdistanz. Das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Tiere müssen nicht unbedingt ängstlich sein, sondern du kennst das auch, Matthias. Gerade du hast das zigmal gefilmt, wie Rotwild sich eben genau beim Wolf aufhält. Das hat doch nichts mit Angst zu tun, sondern der Wolf jagt an, er testet das Rotwild. Mhm. guckt genau, ob es eventuell Opfer ist oder nicht. Das sehen die. Eventuell gehen sie einander vorbei. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das ist wirklich Blödsinn.
Nennen wir es Respekt? Oder?
Na, ich würde Fluchtdistanz so beschreiben vielleicht, dass sie so lange, also dass sie einfach auch den Bereich sozusagen, den sie noch kontrollieren können oder in dem sie noch die Kontrolle haben sozusagen,
wenn der
unterschritten wird, dann also ergreifen sie die Flucht. Aber solange sie sich selbst sicher fühlen, ist das für die in Ordnung.
Aber, genau richtig, Matthias, genau richtig. Aber, und da ist die Jagd wieder eine Riesenkomponente, in jagdfreien Gebieten ist die Fluchtdistanz viel, 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 viel geringer als dort, wo permanent womöglich sogar auch des Nachts gejagt wird. Das weißt du auch, das siehst du beim Rotwild, da ist das ganz extrem. Wir sehen es auch beim Wolf tatsächlich. Genauso wie du sicherlich auch schon Aufnahmen da hast. Also meine letzte Wolfsbegegnung beispielsweise, die war ganz witzig. Da sind wir waren der Meinung, wir sind schon raus aus einem Kerngebiet, sind einen Weg entlang gegangen. Und dann war ein Weg rechts abgehend. Und so auf 90 Meter etwa stand ein Wolf. Ich bin mir ganz, ganz sicher, das war wahrscheinlich ein Altwolf, ein erfahrener Altwolf. Wären wir weitergegangen, ohne ihn gesehen zu haben, hätte er nur ganz kurz angehalten und wäre dann auch weitergegangen. Er hat uns, ich sag mal, getestet. Da war die Fluchtdistanz relativ klein. So, und nur dadurch, dass wir gehalten haben, hat er sich entschieden, eben doch zu flüchten bzw. zu gehen. Er drehte sich langsam um und verschwand wieder im Wald. Das war alles. Das war alles. Und das ist der Beitrag Fluchtdistanz. Die kann klein sein, die kann groß sein. Ich habe hier einen Wald direkt vor der Tür, nahezu, na, ich möchte mal sagen, fast jagdfrei. Alle zwei Jahre sind da mal welche. Da gehe ich mit Nox, meinem Ridgeback, bis auf 8 oder 10 Meter. Ich habe viele Videos gemacht und eingestellt immer als Story. Gehe ich mit ihm, unangeleint, der jagt keine Tiere, des Weges. Und die Rehe prüfen, sie gucken, mehr nicht. Mehr nicht. Und wenn wir auf dem Weg bleiben, die Geschwindigkeit beibehalten, dann bleiben die da, bis wir weg sind. Das ist alles. Die können unterscheiden zwischen einem vorpreschenden Jagdhund, der bellend sich 500 Meter entfernt vom Halter und einem ruhig trabenden, neben einem Halter laufenden Hund. Das Verhalten studieren die, das wissen die, das kennen die und verhalten sich entsprechend. Da bin ich mir sicher.
Also das machen Wölfe auch. Ich habe zum Beispiel auch schon gehört, dass Wildtiere oftmals auch ganz anders auf Reiter reagieren. Ne? Ich habe es natürlich selber jetzt nie erlebt, weil ich eben nie reiten gehe, aber mir wurde das zum Beispiel mal erzählt, dass mal irgendwie eine Reiterin sich in einer Gruppe Rotwild wiedergefunden hat, die wo eben überhaupt nie abgehauen sind. Also das wurde mir zumindest mal erzählt. Ne? Ja. Ich habe jetzt kein Fotobeweis oder sowas. Mhm. Aber vorstellen könnte ich mir das tatsächlich, weil oftmals die Tiere das dann nie wahrnehmen, dass da oben irgendwie ein Mensch drauf sitzt. Also weißt du, da kommt halt irgendwie ein großes Tier an. Also deswegen wäre es für mich zumindest vorstellbar. Ne?
Wie war das für die Reiterin?
Ja, das war, also ich weiß halt bloß, dass sie überrascht war ne? Und dass sie das irgendwie total faszinierend fand.
Während der Brunft kann ich mir solch Verhalten tatsächlich vorstellen, ja. Da geht das Testosteron durch, da sind die nicht ganz so extrem vorsichtig, kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe auch gelesen und gehört, genau wie du sagst, Matthias, dass die auch geruchstechnisch, dass das Pferd den Menschen doch deutlich überdeckt. Mhm. Vielleicht liegt es da dran. Ne?
Gut möglich. Also wie gesagt, ne, also ich habe keinen Fotobeweis dafür oder so. Mir wurde das ja auch bloß erzählt, aber vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Ja. Weil sie dich da einfach vielleicht auch nie eben als Mensch wahrnehmen. Und wenn sie es dann eben auch nie riechen oder so, der Wind eben günstig steht oder das Pferd eben den Menschen geruchlich, wie Guido gesagt hat, dann irgendwie übertüncht, dann ist das warum nicht. Ne?
Großartiges Erlebnis muss das ja gewesen sein, oder?
Bestimmt, ja.
Guido, was glaubst du, warum arbeiten wir so oft und so intensiv gegen die Natur?
Ja, schwierige Frage. Wir nutzen Wiesen für unsere Weidetiere, bauen Feldfrüchte an zur Ernährung. 51% aller Landflächen Deutschlands sind tatsächlich genutzt für die Landwirtschaft. 25% übrigens komplett Deutschlands nur alleine für die Tierfutterherstellung. Wir wirtschaften Wälder, heute Holzplantagen, um Holz zu gewinnen, Holz zum Verbrennen als Pellets in Großkraftwerken. Wir verbrennen gerade tatsächlich unsere Wälder, nutzen Flüsse, begradigen diese für den Warentransport von 220 Millionen Tonnen jährlich, habe ich mal recherchiert. Erschließen entlegenste Gegenden, um jeden Winkel zu erschließen, zu nutzen oder besser auszunutzen. Wir haben ganze 99% Kulturlandschaft, 99,6 sind sogar ganz genau. Sogenannte Naturschutzgebiete sind in Wirklichkeit ja keine. In absolut allen wird gejagt, werden Fallen gestellt, wird nach menschlichem Messen geregelt. Bin ich wieder bei dem, was der Matthias eingangs sagte. Es wird alles gemanagt und geregelt. Eben nicht nach den Gesetzen der Natur, sondern nach den Vorstellungen des Menschen. Verbiss ist übrigens ein interessantes Thema. Wir setzen zum Beispiel in der Heide, das finde ich ganz, ganz wichtig, wir setzen in der Heide domestizierte, nicht von der Natur gestellte Tiere ein, um eigentlich künstliche Landschaft zu erhalten. Schafe verbeißen, machen heute das, was zuvor von uns Menschen ausgerottete Elche und Wiesen erledigt haben.
Genau, ja.
Wenn die von der Natur bestellten Wildtiere wie Wiesen, Rotwild, Reh und so weiter unsere Holzplantagen renaturieren wollen, also nur das erledigen wollen, was die Schafe und Schnucken in der Heide erledigen, zumindest mit der Auslichtung damit beginnen wollen, dann ist das gleich ein Verbissschaden, dann ist Alarm. Wir Menschen korrigieren das jagdlich, argumentativ dann mit der Tötung der Tiere. Das finde ich eigentlich ganz schön heftig. Also ich habe kein Problem mit den Schafen und den Schnucken und der Heidelandschaft. Aber es ist künstlich. Es ist tatsächlich nicht von der Natur geschaffen. Wenn die Natur agieren will, dann wird erschossen.
Ja, wenn man das jetzt so alles so hört, dann erübrigt sich die Frage, die ich dir eigentlich an dieser Stelle stellen wollte, nämlich woher kommt der Konflikt zwischen der Mehrheit der Menschen, die den Wolf will, und den Jagdausübenden und den Weidetierhaltern? Diese Frage hat sich jetzt damit erklärt. Also müssen wir die Frage ändern kriegen wir das jemals hin? Also jetzt ganz ehrlich, wenn man das alles so hört, was du gerade beschrieben hast und was auch Matthias gesagt hat, ist das überhaupt noch zu stemmen? Kriegt man diesen Paradigmenwechsel im Kopf noch hin, dass wir uns komplett neu erfinden und unsere Einstellung zur Natur auf Null setzen und dann nochmal beginnen neu?
Ich denke, dass wir da ein Stück weit weitermachen müssen, beziehungsweise der Natur mehr Raum geben müssen, mehr vertrauen müssen. Die Natur kann es. Das hat sie viele, viele, viele Millionen Jahre bewiesen. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel beschäftigt sich dieses ganze Thema Rewilding damit. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, große Areale bewusst nicht verwildern zu lassen. Das ist ja das Schreckensszenario vieler Gegner.
Also was ich halt ganz wichtig finde, ist, dass die Menschen einfach mal irgendwie ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass wir eben den Planeten mit ganz vielen tollen Geschöpfen teilen und dass das alles nicht immer nur für uns da ist. Also ich finde, das ist eben für mich manchmal irgendwie nur schwer erträglich. Also ich hatte mich mal mit einem Teichwirt unterhalten und der war eigentlich ganz nett, aber er fing dann eben an mit, ja, der Reiher, der macht nur Schaden. So, ne? Dann ging's weiter, der Kormoran macht nur Schaden. Der Biber, der macht nur Schaden. Der Fischotter macht nur Schaden. Der Seeadler macht nur Schaden. Wo ich mir denke so, nee, wir machen eigentlich nur Schaden. Die nehmen sich einfach nur das, was sie brauchen, um zu überleben. Und ich finde das einfach irgendwie, das muss irgendwie in die Köpfe der Menschen rein, dass jeder seinen Platz hat und dass alle irgendwie das Recht haben, den gleichen Lebensraum zu nutzen. Und es ist eben immer so eine Arroganz und Überheblichkeit von uns Menschen, da einfach immer alles für uns zu beanspruchen. Und ich finde das einfach echt schwer erträglich mittlerweile, weil man sollte eigentlich meinen, dass die Menschen mal irgendwie so ein Stück weit nachdenken. Also viele tun das ja nur auch, aber bei vielen ist es einfach immer noch nie angekommen in den Köpfen.
Es muss nachgedacht werden, genau, es muss nachgedacht werden und auch umgesetzt werden, denn eins müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, wenn es dann so ist, dass jedes Tier und jede Pflanze und jeder seinen angestammten Platz hat, dann geht's ja allen auch gut.
Ne? Ja, natürlich, aber ich setze da halt einfach wirklich, muss ich so sagen, meine Hoffnung in kommende Generationen, ich sag mal so, gerade eben bei Kindern oder so, da kann man ja echt noch was erreichen, weil die eben einfach auch ganz offen sind und sowas. Ist ja oft so, dass die viel offener sind für Sachen als ihre Eltern oder so, ne?
Ja, das stimmt.
Aber es ist eben so, gerade, ja, es sind halt viele Menschen, die sind so verbohrt irgendwie, ja. Wo ich denke, also so Menschen, die irgendwo in der Mitte stehen, ne, die nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen, die denke ich, die kann man erreichen, aber so die richtig verbohrten, Da denke ich, da kannst du reden wie ein Buch, da wird sich nichts ändern.
Es gibt halt zu viele, die noch Interesse haben, dass alles einfach so weiterläuft wie bisher. Das ist halt auch das Problem. Guido, lass uns doch mal einen Gedanken weiterspinnen. Was passiert denn mit der Natur, wenn wir die tatsächlich sich selber überlassen würden?
Ja, das ist eben die Frage aller Fragen und das gilt es tatsächlich mal zu prüfen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir ein großes, wirklich großes Areal einfach mal Natur sein lassen. Dafür gibt's ganz, ganz tolle Landschaftsgebiete, auch Naturschutzgebiete, die dann aber wirklich Naturschutzgebiete sein sollten. Zum Beispiel auch durchaus ganz große Übungsplätze. Warum nicht? Die können ja auch im dualen Nutzen nebeneinander her existieren. Also man kann es durchaus weiterhin militärisch nutzen. Aber alles andere bitte mal raushalten. Und auch hier sind viele Länder weitaus weiter, zum Beispiel Schottland, wahrscheinlich die erste Rewilding-Nation überhaupt, die eigentlich über das, was die EU-Biodiversitätsstrategie geplant hat, über solche Größenordnungen lachen. Die sind schon viel, 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 viel weiter. Und die haben schon sehr viel mehr echte Naturschutzgebiete. Ich glaube, und das knüpfe ich dann auch nochmal an Matthias eben gesprochene Worte, ich glaube nicht, dass es da so viele sind, die das nicht kapieren, sondern das ist Kommerz, das sind alte Zöpfe. Diese Leute müssten, also sowohl die aus der Holzwirtschaft als die aus der Jagd, die müssten einfach nur mal auf etwas verzichten. Das wäre alles. Das wäre eigentlich alles.
Jetzt mal, lass uns mal so ein Beispiel durchdenken. Mhm. Nehmen wir mal irgendeinen Wald bei uns vor der Haustür. Nicht vor der Haustür, nicht ein Stadtwald, nicht ein Park, sondern ein Wald, wie wir ihn kennen, meinetwegen hier in Brandenburg. Den überlassen wir jetzt komplett sich selber. Das ist doch dann alles.
Das finde ich witzig, dass du auf den Wald kommst. Warum? Es können ja auch angeknüpfte Moore sein. Umso mehr Biodiversität haben wir.
Ja, das stimmt.
Möglichst sogar noch ein Fluss dabei, Sumpflandschaften und Wald. Ja.
Ich hätte zum Beispiel jetzt auch sagen können, Lüneburger Heide oder meinetwegen auch in den Alpen irgendwie. Genau. Also irgendein Beispiel. Mein laienhaftes Denken ist jetzt, aber dann geht doch alles drunter und drüber. Das wuchert zu, da kommt man nicht mehr durch und man hat da gar keinen Überblick mehr.
Das ist zum Teil so, Sabine, und deswegen muss man natürlich auch alle Tiere wieder zulassen. Zum Beispiel ist ein Wiesent ist mit Abstand der beste Landschaftsarchitekt. Oben in den Cuxhavener Küstenhain beispielsweise, da läuft so ein Projekt mit Wiesent. Im Rothaargebirge gibt es auch 23 Freilaufende. Also Wiesent, Elch, Rotwild, das, was wir Verbissschaden nennen, wir Menschen, das ist ja nur aus der Sicht der Holzwirtschaft. Das heißt, die Holzwirtschaft, die sieht einen Wald, Baum an Baum an Baum und immer weitergehend nur Bäume. Das ist nach deren Vorstellung 100% Ertragsmöglichkeit. Und alles, was das in irgendeiner Form schmälert, ist ertragsmindernd. Eigentlich ist ein Verbiss, habe ich auch einen Beitrag drüber gemacht, ist auf der Homepage zu sehen, etwas ganz Natürliches. Denn erst der Verbiss bringt Licht auf den Boden, lässt andere Pflanzen wachsen, lässt Blumen wachsen. Dadurch kommen noch weitere Tiere. Das ist wahnsinnig wichtig. Lichtungen gehören in einen natürlichen Wald. Kanadische Wälder, ich weiß nicht, wer mal drüben war, die sehen nur so aus. Wir hier haben Holzplantagen. Ich muss das nur immer wieder sagen. Das ist aus der Forstwirtschaft eng an eng gewollt für maximale Erträge. Das hat mit Natur gar nichts zu tun.
Nee, ich wollte gerade sagen, mit Wald hat es nichts zu tun. Und zu den Wiesenten wollte ich noch ganz kurz sagen, dass ich das eben, wo wir in Siemens Naturlandschaften gedreht haben im Kerngebiet, dass es halt echt immer richtig krachen und knacken gehört im Wald, wenn die Wiesente ankamen.
Bitte, du hast Wiesente gesehen.
Ja, doch. Wir haben ja dort Wiesente gefilmt und so. Und die haben halt wirklich da Bäume umgekippt. Ne? Also du hast es halt wirklich
super
richtig krachen gehört und so. Und dann haben die sich eben einfach an den Baum gelehnt und haben den umgeknickt und so. Und
Und das sind die von Mutter Natur bestellten Tiere dafür. Die sind dafür, die machen das. Die bringen die Biodiversität. Und ein Wald ist nichts anderes als völlig verschiedene Landschaft. Das ist echter Wald.
Ja, kennen wir gar nicht eigentlich.
Nein, ich muss auch gestehen, dass ich eine ganz andere Vorstellung von Wald habe. Aber das leuchtet natürlich ein, dass ein Wald natürlich viel vielfältiger ist als das, was ich hier auch vor meiner eigenen Haustür habe. Jetzt kommen wir doch mal zurück zum Wolf. Warum hat der Wolf noch nicht seinen angestammten Platz denn hier bei uns gefunden?
Ja, Sabine, Matthias, ich glaube, das ist die Mutter aller Fragen, möchte ich da gleich mal vorweg schicken. Der Wolf hat im Grunde genommen seinen Platz gefunden. Aus Sicht von Mutter Natur ist er bestellt, nimmt seine Aufgaben wahr, zum Beispiel in konkreten Selektionen. Mufflons zum Beispiel sind vom Menschen hier eingeschleppt und in einem in völlig unnatürlichen Raum abgestellt. Statt in Gebirgshängen, denn da haben sie echte Fluchtmöglichkeiten und Fluchtvorteile, stehen sie für den Wolf zum Pflücken vielerorts bei uns auf den Wiesen. Hier korrigiert eben die Natur die Tatsache. Der Wolf frisst die Mufflons da, wo er leichtes Spiel hat. Genau so läuft es übrigens dann auch mit den Schafen auf den Weiden. Sie sind den Wölfen ausgeliefert, also müssen wir die Schafe schützen, müssen ihnen den Schutz geben, den sie von Natur aus nicht haben. Denn wir wollen sie dort, nicht Mutter Natur. Nur mit den Schutzmaßnahmen lernt der Wolf, bei den Wildtieren zu bleiben, dann also von Nutztieren abzulassen. Das haben viele Nationen verstanden. Wir sollten das auch hinkriegen, oder?
Das ist ja das, was Matthias auch immer sagt, dass wir es immer noch nicht begriffen haben, dass die einzige Art und Weise, wie wir mit dem Wolf umgehen können, ein guter und konsequenter Herdenschutz ist. Und
der Platz ist da und auch das Nahrungsmittelangebot ist da. Der Mensch verweigert dem Wolf seinen Platz. Angeblich ist kein Platz für ihn. Umso erstaunlicher aber, dass Hobbyjäger jedes Jahr 5 Millionen Wildtiere töten. Der Platz und die Nahrung ist da. Aber die Natur kann es besser. Sie selektiert vernünftig und richtig herum.
Definitiv, ja. Und bei den Mufflons, da kann man auch noch anfügen, ne, dass die Mufflons ja selber eigentlich drunter leiden, dass sie hier sind. Sie sind ja oft, also leiden an Motorhinke und so, also weil eben der Untergrund einfach nicht so der richtige ist für sie.
Matthias, weil sie hier nicht hingehören.
Genau,
die Natur
richtig.
Entscheidet, welches Tier, welche Pflanze wohin gehört. Mithilfe der Prädatoren. Und nicht andersherum.
Ja, so sieht's aus.
Guido, du hast es eben schon angesprochen. Die EU hat in Sachen Biodiversität sich viel vorgenommen und auch einiges beschlossen. Einige Länder setzen das auch konsequent um. Du hast Schottland genannt als Beispiel. Wie sieht's hier bei uns aus damit?
Katastrophal. Grundsätzlich ist es ja so, es ist ja eine EU-Sache. Und das bitte ich dann mal auf meinem Beitrag nachzulesen. Da habe ich die ganzen Anlagen auf dem Beitrag innerhalb meiner Homepage Naturschutzgebiete heißt er. Die EU-Biodiversitätsstrategie sah ja vor, das war die Urversion. Ich halte das jetzt mal ganz flach und ganz einfach. 30% Naturschutzgebiet auszuweisen. 30% der Flächen. Jedes Land ist daran angehalten, das bis 2030 umzusetzen. Da kriegen wir schon Probleme. Ich glaube, dass wir das gar nicht einhalten werden und wahrscheinlich wieder Strafen zahlen müssen. Auch hier lachen andere Länder darüber.
Beispiele, Länderbeispiele. Welche machen das jetzt richtig gut?
Sabine, sei mir nicht böse. Ich möchte auf einen viel, viel wichtigeren Punkt hinaus. Denn das ist unfassbar, was da passierte. Da haben richtig kluge Eierköpfe. Professoren, Doktoren haben über Monate da einen Vorschlag ausgearbeitet. Den nämlich noch getoppt, diese 30%, mit 10% besonders geschützt. Das soll heißen, dass in diesen 10% der Flächen dann gar nichts passiert. Nämlich kein Bergbau, keine Fischerei, keine Holzwirtschaft und keine Bejagung. Das war der Vorschlag. Das wurde der Kommission vorgelegt. Und blitzschnell hat die Jagdlobby, es sind noch weitere Institutionen, ich habe die alle aufgezählt, beigegangen. Und ich behaupte das jetzt mal knallhart an uns allen vorbei. Denn alle, die ich gefragt habe, auch Top-Biologen, keiner weiß davon. Aber da steht's, das ist schwarz auf weiß, das sind die Originalanlagen. Es kam vom Tisch. Das kam komplett vom Tisch, die 10%. Still, leise und blitzschnell. Und wurde ersetzt mit Bäume pflanzen. Jetzt kommt ihr. Ich finde das unfassbar. Ja. Denn damit wäre eines passiert, und jetzt setze ich meinen Verdachtsmoment etwas fort, damit wäre doch eines passiert. Damit wäre nämlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, und wir sollten es dringend mal in die Praxis umsetzen, bewiesen worden, dass es funktioniert, dass wir gar nicht regeln müssen, dass die Jagd, insbesondere on top der große Anteil der Hobbyjagd, gar nicht sein muss. Überhaupt nicht sein muss. Man kann sicherlich Tiere entnehmen, wir waren auch Prädatoren. Aber der riesige Hobbyjagdanteil, der nur dafür sorgt, dass es immer und immer mehr Tiere werden. Und auch das beweist Professor Dr. Reichholf, das beweisen aber auch die Jagdanlagen sehr gut, die eigenen Jagdstrecken. Wo habe ich sie? Ach so, hier zum Beispiel. Wenn ich das nochmal, das muss ich eben mal ganz kurz ablesen, das finde ich sehr wichtig. Also die Jagdstrecken des Jagdverbandes hat Anfang der 90er, ich muss ja die Flächen in der Bundesrepublik vergleichen. Ich kann ja jetzt nicht die ganz alte Bundesrepublik in Fläche nehmen, sondern ich muss die Anfang der 90er muss ich zugrunde legen, damit das fair ist. Hat man, das noch vorweg, also Jagdstrecke ist so ungefähr ein Indikator für Bestände. Da hat man also Anfang der 90er an Rehwild circa 1 Million geschossen und nur etwa, in Anführungsstrichen nur, um Gottes Willen, jedes Tier ist eins zu viel, etwa 120.000 Wildschweine. In den letzten Jahren, das ist also immer gestiegen, wie auch alle anderen 40 jagbaren Wildtierarten, in den letzten Jahren hat man 1,3 Millionen Rehe geschossen und über 800.000, also das Achtfache an Wildschweinen. Und was früher 300.000 Jäger erledigten, erledigen heute über 400, heute sind es 430.000 Jäger. Also Jagd, wie Professor Dr. Reichholf ganz klar sagt, ich habe die Anlagen hier auch drin, schönes Video, kann man sich mal angucken. Jagd bringt immer mehr Wild hervor. Was soll das? Was soll das? Das ist der falsche Weg. Und auf der anderen Seite über Verbiss dann reden.
Naja, Jagd ist natürlich auch ein Riesengeschäft. Ne? Das, natürlich, deswegen, 2,4 Milliarden. Und bei dem, also jetzt fällt mir auch gerade ein, übrigens, ein guter Freund von mir hat letztens mir irgendwie ein Video zugeschickt von einem Jäger, das war bei Instagram oder so, der darüber gesprochen hat, dass doch die Jäger gerade so die ganzen Erlegerfotos und sowas, dass man das in Zukunft halt so machen muss, dass es eben nicht ganz so abschreckend wirkt für die Nichtjagenden. Genau, und da hat er dann irgendwie, also weil denen natürlich schon klar ist, dass eben, dass das normale Leute schon Matthias verstörend ist, ne? Und hatte genau, dann irgendjemand drunter kommentiert, von wegen Naturschützer und so, und dann hat er dann selber kommentiert, hat geschrieben, Naturschutz interessiert ihn überhaupt nicht. So, also sie zeigen immer wieder ihr wahres Gesicht, ne? Und wie gesagt, Jagd ist natürlich eben ein Riesengeschäft. Und deswegen, es kann nie sein, was nie sein darf. Sie werden das irgendwie immer versuchen, so zu drehen, dass sie wichtig sind oder dass sie eben Naturschützer sind und so weiter und so fort. Also es ist erbärmlich.
Also ich glaube tatsächlich, da gebe ich dir recht, Matthias, hundertprozentig recht, ich glaube tatsächlich, dass das Image stark leidet. Und wenn ich so zurückschaue, ich bin älterer Generation, ich bin auch tatsächlich jagdlich geprägt. Mein Opa war Jagdmaler, war Förster, der Paul Darms hatte ich auch mal im Beitrag. Und das war früher wirklich eine ganz andere Szene, da hat man noch aufgeschaut. Und hat viele Dinge tatsächlich, das waren keine Trachten, das waren Uniformen, so meinte man. Und man hatte die dann als Fachautorität akzeptiert. Ich sehe das heute ganz, ganz anders. Und ich muss sagen, diese Veränderung, ich glaube, da sollten wir dem Wolf dankbar sein. Und zwar warum? Es ist eine indirekte Veränderung. Denn durch den Wolf begann die Gesellschaft vor 20 Jahren, sich dafür zu interessieren. Für den Wolf, was ist das für ein Wesen? Was kommt da auf uns zu? Und viele, viele, viele Menschen haben nachgelesen, haben tolle Dokus, ich erinnere an Arte, ZDF, wirklich tolle Dokus und haben genau das Gegenteil vernommen von dem, was oft von der Jagdlobby kommt. Der Wolf muss weg, der Wolf ist gefährlich, der Wolf geht auf Menschen. Und genau das Gegenteil wird in diesen Dokus, wird in vielen Schriften berichtet. Und da kommt man dann das erste Mal ins Zweifeln. Und dann kommen solche Imageberater, wie du es meinst, der mit dem Video, ich habe das auch gesehen, wir dürfen nicht mehr erschossene Tiere zeigen, wir müssen mehr an unserem Image arbeiten. Mhm. Ja, die kommen dann nach vorne. Ne? Das ist die Quintessenz.
Genau. Also der Wolf löst definitiv Diskussionen aus, die eigentlich schon längst überflüssig sind. Ne?
Und
überfällig, Entschuldigung.
Ganz genau.
Ja, und eine Welle der Desinformationen. Ich meine, um den Wolf ranken sich so viele Mythen mittlerweile, die nicht im Märchenbereich sind, sondern wirklich in Falschinformationen, ja. Wie verzweifelt muss man sein, um über den Wolf auch als Politiker, ja, oder als Verbandspräsident so viele Lügen zu verbreiten, die auch wissenschaftlich ja gar keinen Halt haben. Bin ja durchaus offen dafür, über die Jagd zu diskutieren, denn auch ich komme aus einer sehr jagdlichen Familie, sehr, sehr jagdlich sogar, und ich bin damit groß geworden. Für mich hat das alles andere als verstörend gewirkt, ja. Aber ich denke heute natürlich anders darüber, als ich noch vor 20 Jahren gedacht habe, ne. Mhm.
Und da möchte ich mal anknüpfen an einen anderen Podcast. Da hatte der Matthias mal was ganz Tolles gesagt gehabt zu den Meinungen. Und genau das ist es. Ich höre von der Seite eigentlich, von der jagdlichen Seite, ich unterhalte mich gerne draußen mit Jägern. Ich mache das wirklich gerne. War auch mal mit dem Förster spazieren, wenn er zuhört. Beste Grüße von Fastrentner zu Jetztrentner. Das waren gute Gespräche, muss ich sagen. Man hat sich respektiert, man hat einander ausgetauscht. Beide wollten sich weiterentwickeln in ihren Betrachtungsweisen. Aber viele hauen doch nur Meinungen raus. Sie ignorieren Wissenschaft, Messung und hauen irgendwelche Meinungen raus. Genauso wie der Jagdpräsident einfach mal so in den Raum geschossen hat, dass der stabile Erhaltungszustand mittlerweile erreicht sei. Ja, das ist doch Quatsch.
Das sagen ja alle. Das liest du ja, ich habe es gerade am Wochenende jetzt
wieder. Ja, aber die Wissenschaft sagt doch das nicht und dokumentiert ganz klar gemessen Gegenteiliges. Wie kann man sich da hinstellen und das... Das erinnert mich an meine Tochter, als sie 5 war. Die hatte auch ein unfassbar hartes Argument. Wisst ihr, wie das hieß?
Na?
Trotzdem.
Ja. Ja, genau.
Trotzdem.
Ja, ja, das ist richtig.
Und damit
ist
war ja alles erschlagen.
Aber du darfst nicht vergessen, der günstige Erhaltungszustand ist ja die Basis dafür, dass wir endlich den Schutzstatus herabsenken können auf EU-Ebene.
Und darum geht's.
Und deswegen wird es immer wieder von allen Seiten, werden wir momentan wieder bombardiert mit Nachrichten darüber, der günstige Erhaltungszustand, der ist erreicht.
Ja, und das wollte ich auch gerade sagen. Also vor allem, warum ist das jetzt zum Beispiel, selbst wenn er erreicht ist, warum muss ich dann gleich wieder das Tier beschießen oder so? Ne?
Also, aber jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Zukunft, Matthias. Jetzt sind deine ganzen Erfahrungen gefragt. Deine Beobachtung und Erfahrung bei meiner Frage, die ich dir gerne mal stellen würde, wenn ich darf. Wenn ich mir vorstelle, für mich ist das ein Horrorszenario. Nehmen wir mal an, der Wolf würde morgen bejagt werden dürfen. Tatsächlich ganz frei bejagt, wie das Rehwild auch, dann gehe ich mal mit einer ziemlich großen Selbstverständlichkeit davon aus, dass das Größte, das Schönste als erstes geschossen wird. Matthias, was passiert mit einem Rudel, in dem überall, früher hatte man es Alpha, Leitwolf, in dem die Elterntiere fehlen? Weil das sind die Größten, die Schönsten, haben den dicksten Kopf, das tollste Fell. Was passiert mit dem Rudel? Vielleicht kannst du das mal sagen. Denn um Himmels Willen darf das nicht passieren. Um Himmels Willen nicht.
Genau, also ich glaube, im Kuxland war es ja so ähnlich. Ne? Ich glaube, da wurden die Eltern gewildert oder so. Und dann ging der Nachwuchs natürlich erst recht auf die Weidetiere. Ne? Weil sie können eben nie ordentlich jagen und nehmen sich natürlich dann erst recht das, was am leichtesten zu bekommen ist. Und das sind nun mal einfach die Weidetiere, die da einfach ja meist dann auch noch schutzlos irgendwo rumstehen, die sind natürlich dann dran. Ne?
Guido,
also man erreicht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte.
Guido, du unterstellst den Jägern jetzt so eine Art Trophäengier, ne? Wenn du sagst, sie jagen den schönsten und tollsten Wolf aus dem Rudel.
Das darf ich.
Das darfst du auch. Und das sage ich auch mit dem Augenzwinkern. Ja, ich weiß.
Aber du weißt,
die Jäger, die stellen sich ja hin und sagen, sie wollen gerade diese Tiere nicht schießen. Sie wollen ja nur den Bestand regulieren, indem sie die Bösen, die Problemwölfe schießen, nämlich die auf Weidetiere gehen. Und das kann ja auch ein Jährling sein. Das sagen sie uns. Und in Wirklichkeit.
Ja, die suchen ja immer irgendwie ausreden, um ihr krankes Hobby zu rechtfertigen.
So, also, sie sagen natürlich nicht, wir wollen jetzt irgendwie das Leittier da rausschießen aus dem Rudel. Nein, wir wollen doch nur die bösen Wölfe, die unsere Schafe angreifen. Und aber wie es in der Realität aussieht, das ist eine andere Sache. Aber sagen tun sie nicht, dass sie die Trophäen jagen wollen.
Gerade wir Deutsche sollten uns genau dazu mal ehrlich äußern. Deutschland ist hinter der USA zweitgrößter Konsument von Jagdreisen. Also es geht nur um Trophäen. Es geht um das Erlebnis, den Kick, das Tier zu erschießen und die Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Wir sind zweitgrößter Konsument von Jagdreisen. Da kann mir keiner erzählen, dass er nicht den größten und den schönsten Wolf schießt.
Jetzt mal die Berufsjäger jetzt mal außen vor, ne? Weil wie gesagt, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, okay, ich achte halt hier drauf oder ich muss darauf achten, dass der Wald hochkommt und so. Und jetzt ist es halt so, es sind einfach zu viele Pflanzenfresser da. Sag ich jetzt mal, okay, ist halt so. Ne? Wir hatten ja hier auch schon eben einen sehr, sehr vernünftigen Jäger, aber gerade so die ganze Hobbyjagd und sowas, also das ist für mich, das muss ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sagen, total unverständlich. Also erstmal, was bitte ist denn das für ein Hobby, Tiere zu töten? Ich denke so, also für mich absolut unverständlich, ne? Und dann, ich meine, natürlich gibt es solche und solche, aber ganz generell sage ich mal so, wer Freude dabei empfindet, wehrlose Tiere zu töten, keine Ahnung. Kann jeder selber mal drüber nachdenken, aber ich finde es nie ganz so normal eigentlich, ne?
Auch im Rewilding oder auch in jagdfreien Gebieten wie dem Kanton Genf. Ich möchte Kanton Genf hervorheben deswegen, weil es nicht wie Gran Paradiso auf 4000 Meter liegt und letztendlich für den Menschen kaum in Berührung kommt oder mit den Menschen, sondern Kanton Genf ist Kulturlandschaft. Es ist eine Großstadt mit angeschlossener Natur. Und dort versucht man, jagdfrei zu bleiben. Das funktioniert nicht ganz. Warum nicht? Weil zum Beispiel aus Frankreich ein großer Jagddruck dafür sorgt, über Treibjagd beispielsweise, dass 200 bis 400 Wildschweine zusätzlich, also aus dem natürlichen Konzept heraus, zusätzlich rübergedrückt werden. Und da gibt es Jäger, das sind aber auch keine klassischen Jäger wie bei uns, die das dann auch nachher behalten dürfen, verkaufen dürfen, sondern das sind Wildpfleger. Ich habe jetzt die genaue Schweizer Bezeichnung nicht. Martin aus der Schweiz, bitte sei mir nicht böse, ich habe es vergessen. Der hört wahrscheinlich zu dann. Das sind Wildpfleger, die nichts anderes machen, als genau die Zahl, um diese Zahl zu dezimieren, damit es weiterhin natürlich bleibt. Also wir werden leider bis zur vollständigen Rückkehr aller Prädatoren, werden wir wohl an Jagd nicht vorbeikommen. Insofern ist hier und da die Jagd tatsächlich nötig und auch tatsächlich korrekt, wenn sie denn dann sauber erfolgt. Aber da sind wir ja schon wieder beim nächsten.
Ja, und das unterschreibe ich auch. Da bin ich auch ganz bei dir, Guido.
Genau, wenn es aber verantwortungsbewusste Leute, sage ich mal, also machen und ausüben, dann ist das okay. Deswegen sage ich ja, die Berufsjäger haben wir ja eben hier schon selber erlebt, sage ich mal, haben sowieso eine ganz andere Einstellung, weil die eben andere Ziele verfolgen. Das ist auch in Ordnung, obwohl ich jetzt ganz generell eben mit Jagd selber nichts anfangen kann, aber da kann ich irgendwie mit klarkommen. Aber so diese ganze Hobbyjagd irgendwie...
Vielleicht darf ich... Ich bin immer wieder gefragt worden, was ist denn Hobbyjagd? Für mich ist der Teil, der sein muss, aus welchen Gründen auch immer, und auch die wirklich ganz saubere Jagd, das ist der nächste Step, über den man reden kann, über den man dann auch diskutieren kann. Das ist das eine. Die Hobbyjagd, das ist für mich das, was sofort verboten werden muss. Das ist der große Anteil dessen an Drückjagd, Treibjagd, Niederwild, muss überhaupt nicht. Füchse, um Gottes Willen, muss alles nicht bejagt werden. Völliger Bullshit, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und auch der Hobbyjagdanteil, bei mir zum Beispiel oder für mich definiert, ist der Anteil, der nach Reichholf erst die großen Populationen bringen. Denn der ständige Beschuss, die ständige Bejagung, die sorgt ja erst dafür, dass die Populationsdynamik wieder zurückversetzt wird in die Mitte, in den Bestand dessen, wo die Natur versucht, wieder nach Naturkatastrophen wieder zu erzeugen und weiterhin zu erzeugen. Das ist der Anteil. Deswegen immer mehr Jäger, immer mehr Wild erschießen. Sie beweisen es doch mit ihren Jagdstrecken, verdammt. Also das muss man doch auch verstanden haben. Und dieser Anteil, den nenne ich speziell Hobbyjagd. Und die Hobbyjagd muss sofort abgeschafft werden.
Dann lass uns doch diese schöne Podcast-Folge, lieber Guido, noch beschließen mit ein paar Wolfsmomenten von dir. Erzähl uns doch einfach mal deine eindrücklichsten Erinnerungen, die du an Wolfsbegegnungen hast. Das brauche ich jetzt noch zum Schluss.
Die verrückteste kann ich erzählen.
Bitte,
das
ja,
ist wirklich,
okay.
Das ist also, das ist eine ganz witzige. Habe ich wenigen erzählt. Nachher in einem Beitrag musste ich sie einfach bringen, weil ich sie jetzt im Nachhinein echt witzig fand. Das war mit einem, mit dem Ridgeback zuvor, mit dem Leon, den haben wir Leon genannt, war ich in Coltshorn, kann ich ja ruhig sagen, das ist ja ein Wanderwolf gewesen, in Coltshorn spazieren. Ihr müsst euch vorstellen, es war ja Weihnachtszeit, es war so -7 Grad, Schneefall, ganz, ganz leichter Schneefall. Ein bisschen Mondlicht kam auch durch, also es war sehr hell und so etwa ein ganz kleines Dorf, 40 Häuser und davon etwa, ich weiß es nicht, 700-800 Meter entfernt, vor uns von dem Dorf sich abwendend ein Schäferhund. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, Mensch, der arme Hund, welch Vollpfosten, welch bekloppter Halter schickt denn sein Hund bei den Temperaturen in diesem Schnee jetzt raus und wieso hat denn der so eine Lust, hier rumzuwandern? Ich habe mich also echt gewundert, den gerufen. Wir hatten viele Minuten, sind wir hintereinander hergegangen. 300-400 Meter, der schnupperte, blieb stehen, wir haben ihn beobachtet, mein Hund, ja, für den war das auch ein anderer Hund, genau wie für mich. Ich bin mir heute ganz, ganz sicher, dass das meine erste Wolfsbegegnung war. Ich habe das damals nicht realisiert, aber ich weiß vom Dr. Frank-Uwe Michler beispielsweise, dem ich viele Videos zugesandt habe von einem besenderten Wolf, den er besendet hat, ich durch Zufall in die Kamera bekam, der hier im Rudel, ich sage jetzt nicht wo, zuerst gemobbt wurde und hinterher sich tatsächlich integrierte. Das hat den Frank Uwe wahnsinnig gefreut, diese Aufnahmen. Und da begann ich dann eigentlich, mich dafür zu interessieren, viel tiefer in das Thema einzusteigen. Und da erfuhr ich dann von Wanderwölfen, für die das nichts ist. So, und da, wo er besendet hat, bis zu uns, das waren gerade mal 320 Kilometer, das sind 4 Tagesreisen für einen Wolf, das ist gar nichts. Es gibt, ich glaube, Matthias, du weißt das bestimmt aus der Hüfte, ich glaube 1200 Kilometer ist der nachgewiesene Rekord, ne?
Genau, danach, wo ist er, nach Spanien, Italien oder so, nach Spanien, oh Gott.
War ja jetzt vor kurzem, das war Spanien, ja.
Spanien, ja.
Ja, das war also mein, wahrscheinlich, also mit zu 99%, ja. Ich bin mir da sicher, auch wenn ich heute so drüber nachdenke, wie der aussah,
ja.
Eben nicht.
Aber das muss man sagen, das war, glaube ich, Luftlinie sogar, ne?
War das Luftlinie, der wird mehr.
Ich wollte gerade sagen, weil nämlich sonst Allen, der quasi von Ostsachsen nach Weißrussland gelaufen ist, das war nämlich an sich weiter, aber Luftlinie ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja, aber das war einer der Vorfahren wahrscheinlich von GW950M, ne?
Das wird so sein. Aber das spricht eben halt auch dafür, dass unsere Wölfe gar nicht so dunkelgrau und grau sind, sondern dass es eben halt, das hat ja auch der Severin beschrieben, ne? Der Förster, den wir kürzlich hier bei uns im Podcast hatten, dass die Wölfe durchaus auch so einen warmen Braunton haben können.
Ja, total.
Und dann doch in Richtung Schäferhund gehen, das kann man dann schon verwechseln. Ne?
Naja, ja, also bei schlechtem Licht schon. Matthias, das darfst du jetzt gar nicht beantworten. Du mit deinen Augen und deinen Kenntnissen würdest hier ihn auslachen. Mir vollkommen klar. Aber wenn du gar keine Ahnung hast, und die hatte ich vor 10 Jahren nicht, wirklich null und noch nie einen Wolf gesehen, außer im Zoo, und das sind ja wirklich teilweise sehr verhärmte, das war für mich kein Wolf, da habe ich nicht dran gedacht. Und das Verrückte ist ja, und das ist auch eine Erfahrung von damals im Vergleich zu heute, viele, viele, viele Menschen aus der Gesellschaft meinen ja, dass Wölfe ja nur in dunklen Wäldern leben, da bei den Feen und Kobolden. Nein, die leben bei uns, die nutzen Wege, sie sind ganz normal, gehen die Wege, sie sind exakt bei uns. Und bitte, wo führt denn jeder Weg hin? Doch zu irgendetwas, was mit Menschen Kontakt hat. Das ist doch völlig normal. Also die verstecken sich nicht. Ich möchte nicht wissen, wie oft mich ein Wolf beobachtet hat und ich ihn nicht gesehen habe. Wir haben mal so gemutmaßt, dass das Verhältnis wahrscheinlich 1:30, 1:50 ist, wo der Wolf irgendwo stand, uns beobachtet hat. Und wir Dullis ihn nicht gesehen haben und einfach an ihm vorbeigegangen sind.
Das ist gut möglich. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon ziemlich oft gestellt, wie oft die mich schon beobachtet haben. Weil wenn man sich, das habe ich schon mal auch in einer Podcast-Folge gesagt, wenn man das manchmal sieht, also wenn ich jetzt beim Ansitz sehe, wie sich ein Wolf irgendwo hinlegt und wenn man dann denkt, mein Gott, wenn der schon so da liegen würde, wenn du hier langläufst, du siehst ihn nicht. Kannst du vergessen. Ne? Die sind so gut getarnt und das ist einfach, und dann eben die Sinne, ne? Aber ich hatte dir ja letztens, Sabine, glaube ich, erzählt, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wo ich gesagt habe, dass ich beim Drohnenfliegen, dass mir ein Wolf vor mir über einen Radweg gelaufen ist. Aber also das war halt auch, da bin ich früh um 8 einen Radweg lang gelaufen. Ich wollte einfach nur ein paar Drohnenaufnahmen machen. Und dann kam halt wirklich so 15 Meter vor mir rechts ein Wolf raus, ist über den Radweg drüber und er lief aber so schräg von mir weg. Also er hat mich wahrscheinlich gar nicht bemerkt, er hat auch sich überhaupt nie umgedreht zu mir. Ist über den Radweg drüber und drüben wieder rein ins Gebüsch. Da habe ich auch so gedacht, cool, ne? Also dort fahren halt ganz viele Leute lang und so. Und
wie selbstverständlich geht er da lang?
Ja, total, ne? Aber es ist eben ganz normal.
Genau. Ja, klasse gesagt. Entschuldige, Sabine. Aber genau das waren ganz wichtige Worte. Das genau ist normal. Das ist normal. Nicht wie von anderen interpretiert, hat er die Scheu verloren? Ja, hat er die Angst verloren? So nah am Menschen? Was soll das?
Ja, ich meine, jedes Jahr die Scheu verloren. Ich kann nicht mehr hören.
Dass ein Wolf dann irgendwie auch komisch reagiert, wenn die Leute dann, wenn sie ihn sehen, dann schreien, dass er dann unsicher wird und so ein unsicheres Verhalten an den Tag legt, das ist ja auch klar, das leuchtet mir irgendwie auch ein.
Dass er mal guckt, ne? Was schreit denn da so?
Dass die das verunsichert, ja, tief verunsichert, wenn ein Mensch da steht und rumbrüllt, ein Wolf, da gibt's ja so tolle Videos, so Handy-Videos, wo ich mich jedes Mal frage, warum können die nicht einfach stehen bleiben? Sie sehen doch, der Wolf ist unsicher, der fühlt sich nicht wohl, der wird jetzt gehen und dann einfach nur stehen bleiben, Klappe halten und der wird schon nicht auf dich zulaufen, ja?
Ja, genau. Sabine, genauso auch, du bist auch Hundehalterin, ich habe auch seit 30 Jahren Hunde, auch das ist ja ein genauso interessantes Thema. Ich habe Nox jetzt, damals Leon, gut, da gab es noch nicht so viele Wölfe, wir haben jetzt Wölfe, mit Nox habe ich sehr oft Kontakt mit dem Wolf, der bleibt ganz souverän bei mir, unangeleint bleibt er bei mir und die Wölfe haben auch nie Angst, die gucken und jeder geht seinen Weg, das ist alles. Wenn allerdings wie ein Terrier ein Hund vorläuft und sich sogar auf 300-400 Meter entfernt, dass der dann gegebenenfalls, also wirklich nur eventuell, vom Wolf gebissen wird, mein Rüde würde auch nicht zugucken, wenn Terrier auf mich zuläuft oder auf ihn. Der würde das auch etwas korrigieren wollen, sage ich mal diplomatisch. Das ist doch völlig normal.
Ja, zumal das ja bei anderen Tieren auch der Fall ist. Ich meine, wir wohnen jetzt hier in einem Gebiet mit zahlreichen Hundeauslaufgebieten um uns herum, aber auch mit einer großen Wilddichte. Speziell Wildschweine gibt es hier sehr viele. Und du kannst die Uhr danach stellen, jedes Jahr, ich weiß nicht, eine Anzahl X, ich nenne jetzt keine Zahl, an Hunden wird schwer verletzt von Wildschweinen. Warum werden sie schwer verletzt? Warum wird mein Hund nicht schwer verletzt von Wildschwein, weil mein Hund in diesen Gebieten angeleint ist oder bei Fuß läuft. So, und dann gibt es Terrier, das ist ganz häufig, sind das wirklich Jack Russell Terrier, die lospreschen, die stellen und verbellen. Was macht eine Bache dann? Die lässt sich das nicht bieten und auch ein Keiler nicht. Die spießen die auf, wirbeln die durch die Luft, so, und dann kannst du Glück haben, der Halter findet den Hund schnell, bringt ihn in die Tierklinik und da wird er zusammengeflickt. Damit leben wir.
Und was wird damit unterstrichen?
Das wird unterstrichen, dass wir dafür verantwortlich sind, dass wir das in der Hand haben, dass wir uns ordentlich benehmen und unsere Hunde führen durch die Natur und sie nicht einfach nur wild drauf loslaufen lassen. Ja, der muss sich ein bisschen austoben, der soll auch so ein bisschen ausgepowert werden, sonst ist er heute Abend ungenießbar.
Deswegen muss ich jetzt nochmal den Onkel mit einem erhobenen Zeigefinger spielen und sagen, dass Hunde bitte anzuleiten sind im Wolfsgebiet. Ja, aber es ist einfach so, ich denke mal, also natürlich, ich kenne auch Leute, wo der Hund wirklich hört. Ne? Also wo der selbst abrufbar ist, wenn eben wirklich irgendwas kommt.
Nein, hören tun die alle, aber gehorchen nicht.
Genau. Aber ich denke wirklich, in der Masse ist es einfach so, dass die Leute ihren Hund eben einfach nicht mehr im Griff haben, wenn was kommt. Egal, ob es jetzt ein Wolf ist, ein Reh oder ein Hase, dann ist der weg. So, und natürlich, ich finde, das ist eben, habe ich in der letzten Folge schon gesagt oder vorletzten, keine Ahnung, irgendeiner Folge habe ich schon mal gesagt, das ist eben einfach auch was mit Respekt
es hat,
zu tun.
Und das ist Selbstschutz. Hunde gehören angeleint, wenn wir ein Wolfsgebiet betreten. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Selbst wenn nur 5% Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Hund nicht hört, wenn ich ihn rufe, dann muss der angeleint sein. Dann ist es eben halt mal so, dass er nicht so ausgepowert ist, in Gottes
Willen. Man kann sich auch eine Schleppleine holen oder so, ist ja kein Problem.
Aber da gibt es Hunde, die das mit List und Tücke beherrschen, dass die dann unten durchhuschen und dann auch mit Schleppleine noch viel schlimmer weg sind und sich im Wald verhaken, hatten wir auch schon im Freundeskreis.
Ja, okay, gut.
Ja.
Also ich gehe einen Schritt weiter. Ich meide sogar komplett 3 Monate lang zur Brut- und Setzzeit auch nicht Wolfsgebiete, also da, wo Rehe sind, wo Rotwild ist, wo Schwarzwild ist. Ich finde, das kann man auch machen, dass man solche Gebiete meidet oder nur mittags eine Runde macht, dann sind sie tiefer drin.
Das ist bei uns in Berlin ein bisschen schwierig, weil tatsächlich wir leben mit der Wildpopulation vor der Haustür hier. Und unsere Auslaufgebiete sind auch gleichzeitig Brutstätten und sind auch Setzgebiete, ne? Und da werden auch Wildschweine geboren und so. Das ist in den Auslaufgebieten Standard. Und da ist es dann aber auch so, dass das Schwarzwild jetzt speziell, das ist ja das Problematische, wo es auch gefährlich wird, gelernt hat im Laufe der, ich sag mal, Jahrhunderte mittlerweile, Berlin Auslaufgebiete 150 Jahre alt, nagel mich jetzt nicht fest, aber um den Dreh rum, dass die tatsächlich auch dann gar nicht aufstehen, liegen bleiben und dass die Hunde daran vorbeilaufen. Ne? Anders sieht es natürlich aus, sobald du rausgehst nach Brandenburg hier und in die Wälder gehst, da steht das Wild dann auf, wenn die Hunde sich nähern und deswegen ist es da eine andere Geschichte. Hier in den Auslaufgebieten kann man es nicht vermeiden. Da laufen die Hunde frei rum, aber trotzdem entbindet ja auch das Auslaufgebiet nicht davon, dass der Hund hören muss. Auch das ist so ein Thema, ja. Du kannst jetzt nicht sagen, hier wilde Wutz spielen, es ist Auslaufgebiet. Die können hier andere Hunde tackern und machen, was sie wollen. Nein. Auch das ist so ein Irrglaube, wo die Menschen denken, ja, das ist Auslaufgebiet, ne? Man können die machen, was sie wollen. Nein.
Ja,
weder mit Hunden, noch mit Menschen, noch mit Wildtieren kann der Hund im Auslaufgebiet machen, was er will. Darf er nicht.
Mhm. Genau. So sieht's aus, finde ich auch.
Ja, wie Matthias eingangs gesagt hat, Respekt. Respekt. Also genau. Ich muss auch tatsächlich sagen, und das finde ich wahnsinnig wichtig, ich bin im Wald oder in der Natur, wie wir sie nennen. Wir haben ja vorhin gesagt, wirklich Natur ist das nicht. Aber lassen wir es mal so stehen. Muss ich mich als Gast in dem notwendigen Respekt mit dem Respekt bewegen? Das ist das Wohnzimmer, das hat, glaube ich, Matthias vorhin sehr schön gesagt, das ist das Wohnzimmer der Tiere. Und da habe ich mich entsprechend zu bewegen.
Und dann wird es hoffentlich auch klappen mit uns und mit der Natur und mit den Wölfen. Guido, es war super, dieses Gespräch mit dir. Es hat wahnsinnig viele Impulse gesetzt. Es regt hoffentlich zum Nachdenken an. Es wird hoffentlich von ganz, ganz vielen Leuten gehört, die sich gar nicht vorstellen können, dass wir mit der Natur gut zurechtkommen, dass wir Vertrauen haben können in die Natur, dass sie das auch alleine schafft, ohne uns. Und dass wir vor allen Dingen es schaffen, mit dem Wolf unseren Frieden zu finden. Endlich. Ja, und jeder seinen Weg geht. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, auch von mir, Guido.
Ich danke.
Ganz, ganz lieben Dank. Ne? War super mit dir.
Ich danke euch beiden ganz besonders. Ich bin kein Podcast-Profi. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen. Mir hat es auf jeden Fall einen Riesenspaß gemacht. War mir eine Ehre. Euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Es ist so unfassbar wichtig, was ihr macht. Ihr erreicht die Wohnzimmer. Da gehört es hin. Ihr erreicht die Menschen. Ganz große Klasse. Macht bitte weiter.
Dankeschön.
Das machen wir.
Tschüss nach Hannover in die alte Heimat.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.